Auch ich sage Ihnen ein ganz herzliches Grüß Gott. Ich werde mal ohne Mikrofon versuchen. Wenn es nicht geht, dann sagen Sie mir das. Aber Lehrer haben immer ein Kapital, eine laute Stimme. Ich danke Ihnen wirklich herzlich fürs Kommen. Ich bedauere sehr, dass es hier so dunkel ist, denn ich habe mich schöner, wie heute war ich noch nie. Ist mein schönster Anzug. Und wenn Sie das auch im Dunkeln sehen können, freut es mich umso mehr. Angezogen habe ich mich für mich so schön. Ich bin sonst nie Vormittag so angezogen wie heute. Ich danke auch allen, die gekommen sind. Ich habe gesehen, nicht nur aus der Schottenpfarre, sondern sogar von der tschechischen Grenze. Herzlichen Dank für alle, die gekommen sind, aus nah und fern, zu dem Thema, was der Glaube Freiheit nennt. Und ich darf Ihnen sagen, das ist ja nicht neu, das Thema. Alle Religionen sind angetreten, um den Menschen in Freiheit zu führen. Freiheit von all den irdischen Zwängen, um ihn frei zu machen für das Göttliche und für Gott. Wer sich die Themen dieser verdienstvollen Reihe des Ehepaares Großebner angeschaut hat, Blickpunkt um Freiheit, der kommt ja aus dem Staunen nicht heraus. Wenn Sie also alle diese Vorträge mithören, ich sage Ihnen, Sie werden so ein Freiheitsgefühl bekommen, dass Sie fast Flügel bekommen. Wenn Sie sich nur die Themen also anschauen, ich denke mir, herauskommen wird, das Größte am Christentum ist, dass es einem die Freiheit schenkt. Ein Schelm ist, wer da etwas anderes denkt, bei unserem heutigen Zustand unseres christlichen Glaubens. Aber wenn Sie sich so die Themen anschauen, dann heißt es, es scheint ja so zu sein, als ob wir geschaffen sind für die Freiheit. Denken Sie an den Galaterbrief, denn in Freiheit seid ihr berufen, als Berufung zum Christsein. Oder Freiheit seinen eigenen Weg gehen mit Gott. Oder Freiheitsraum zu sich selbst. Das ist ja wie eine Psychoanalyse, die einem hier also angeboten wird. Christentum als Psychoanalyse vor Sigmund Freud. Auf die Idee muss da mal kommen. Das heißt, ich darf Ihnen sagen, was Sie hier geboten haben, ist an Freiheitsbegriff fast nicht mehr zu überbieten. Freiheit wovon, Freiheit wofür, das kennt man am ehesten. Man kann fast zur Überzeugung kommen, das Christentum ist ein Synonym für Freiheit an sich. Und jetzt ich zu meinem Thema, was der Glaube Freiheit nennt. Jetzt habe ich mir gedacht, was Sie schon alles gehört haben, aber ich habe mir gedacht, ich wähle jetzt hier einen Freiheitsbegriff aus der jüdisch-christlichen Tradition, den Sie alle schon irgendwann mal gehört haben. Und das ist das Schöne an meinem Vortrag, dass es für Sie eine Erinnerung wird, was Sie schon alles wissen. Und Sie denken, ma, bin ich gescheit. Und wenn Sie etwas noch nicht gewusst haben, sagen Sie es niemandem. Ab jetzt wissen Sie es halt dann. Es braucht ja keiner wissen, dass Sie es bis jetzt nicht gewusst haben. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man bei allen Vorträgen anknüpft an dem, was Menschen schon mitbringen. Sie sind ja keine religiösen Analphabeten. Wenn ich mir diese Blickpunktreihe anschaue, dann kann die ja durch nichts mehr eigentlich übertroffen werden. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle Ihnen so ein bisschen den Freiheitsbegriff unseres jüdisch-christlichen Glaubens. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich beim christlichen Glauben immer den jüdischen Glauben mitnehme, weil wir ja zumindest seit dem Konzil gelernt haben, dass wir nicht eine 2000-jährige Geschichte als Gottesbild haben, sondern eine über 3000-jährige. Das heißt, wenn Sie sich die Bibel zu Hause anschauen, 2/3 der Bibel ist das Alte Testament und 1/3 der kürzere Teil ist also das Neue Testament. Das heißt, seit dem Zweiten Vatikanum, seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, bittet uns die Kirche, schaut das auch ein bisschen an, was also da in diesem Ersten Testament drinnen steht. Wenn ich Ihnen sage, Erstes Testament, dann sagen Sie, heißt das nicht Altes Testament? Das weiß ich auch. Aber die Theologen bitten uns, sagt nicht Altes Testament und Neues, weil dann glauben einige, das Alte gilt nicht mehr. Jetzt bitten uns die Theologen, sagt also Erstes Testament und Zweites Testament. Sagen wir, es haben es schon die ersten Damen und Herren gesagt, naja, dann warte aufs Dritte Testament. Ich muss Ihnen sagen, es kommt kein Drittes Testament. Offenbarung ist also damit abgeschlossen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich Ihnen aus der jüdisch-christlichen Tradition erzähle, dann fällt mir, bei der jüdischen Tradition fallen mir da zwei Situationen ein des israelischen Volkes, wo sie im Glauben an diesen Gott sehr Freiheit erfahren haben, wo sie sehr um Freiheit gerungen haben, wo ihnen die Sehnsucht nach Freiheit unendlich wichtig war. Und diese zwei Erzählungen sind historisierende Begebenheiten. Sie sind nicht historische Nacherzählungen, sondern sie sind aus der Zeit historisierend und sie sind eine Glaubensgeschichte. Eine Situation, in der das jüdische Volk nach Freiheit gerufen hat und geschrien hat, war, als sie Gefangene, Sklaven, Frondienste in Ägypten waren. Historisch nur für ihnen so, sagt man eher die Zeit Ramses II., also so 11., 12., 13. Jahrhundert. So genau lässt sich das also historisch nicht mehr feststellen. Die Israeliten waren Gefangene in Ägypten. Es wurde ihnen alles genommen, sie hatten keine Freiheit, sie mussten dort also Frondienste einfach leisten. Sie haben das aufzubauen geholfen, was wir heute an der ägyptischen Kultur, an ihrer Geschichte so sehr schätzen. Und die eigentliche Erzählung, um die es mir geht, die hat sich aber nicht in Ägypten abgespielt, sondern auf der Halbinsel Sinai. Das ist die Geschichte mit Mose und dem sogenannten brennenden Dornbusch. Es war hier einfach so, die Israeliten waren unfrei, Mose musste aus verschiedenen Gründen aus Ägypten weg und ist also auf der Halbinsel Sinai und war dort, er hat dort geheiratet und der Schwiegervater war sehr vermögend, hat sehr viele Schafe gehabt, sehr viele Tiere und diese Tiere hat er geweidet. Eines Tages geht er mit seiner Schafherde durch die Wüste Sinai und da sieht er in der Ferne etwas brennen. Es ist ein Dornbusch, der brennt, aber er verbrennt nicht. Historiker haben sich gefragt, was kann das sein? Wenn was brennt, muss es ja irgendwann mal verbrennen. Man hat jetzt eine Frucht in der Wüste gefunden, nur als Erklärung für die, die so gern haben, dass die Bibel auch historisch weiß, dass es eine Frucht gibt, eine Kapselfrucht, die innen drinnen Öl hat und bei starker Sonnenbestrahlung klappt diese Kapsel sozusagen auf, das Öl, das drinnen ist, verbrennt, aber die Kapsel verbrennt nicht. So viel nur als mögliche Erklärung für diesen brennenden Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und dann, wie sie überhaupt nach Ägypten gekommen sind, wissen sie ja auch, es gab also nicht genügend Nahrung im gelobten Land. Es gab nicht genügend Nahrung in Israel. Und dann sind sie dorthin gegangen, wo Wasser ist. Nil ist bis heute der Fruchtbarbringer der Ägypter. Ohne Nil kein Ägypten. Damals wie heute. Und jetzt ist Moses aber nicht in Ägypten, sondern in Sinai, sieht diesen brennenden Dornbusch und geht jetzt neugierig war er, das ist ein Kriterium eines religiösen Menschen, ein bisschen Neugier müssen Sie schon haben, ja? Wenn Sie sagen, ich bin nicht neugierig, können es Wiener sein, aber selten katholisch. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass Sie eine Portion Neugierde auch haben, sonst kommen Sie auf Gott nie drauf, sonst fragen Sie ja nie nach ihm, wenn Sie keine Neugierde haben. Mose war so ein Neugieriger. Und er ist also dahin gegangen. Und dann hört er plötzlich in der Nähe des Dornbusches eine Stimme. Mose, Mose, komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus. Wo du jetzt stehst, ist heiliger Boden. Moses war so erschreckt und geht jetzt also einfach weiter und fragt, wer bist du? Und dann hört er die Stimme. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich muss ja sagen, ist Ihnen aufgefallen, Mose, obwohl er die Aufforderung bekommen hat, Mose, zieh deine Schuhe aus und tritt nicht näher, geht er weiter, ohne die Schuhe auszuziehen. Er bedeckt nur seinen Kopf. Das hat Folgen bis heute. Wenn Sie heute eine Synagoge betreten, müssen Sie sich nicht die Schuhe ausziehen, aber wir Männer den Kopf bedecken. Nur in Klammer sage ich Ihnen, dieselbe Stelle haben Sie auch im Koran. Im Koran heißt es genauso, Mose, zieh deine Schuhe aus und komm nicht näher. Im Koran zieht Mose die Schuhe aus. Deshalb müssen Sie heute, wenn Sie in eine Moschee gehen, die Schuhe ausziehen. Und natürlich dann sich auch wie Mose den Kopf bedecken. Und dann hört er eine Stimme, die sagt, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich kenne ihr Leid. Ich will es in ein Land führen, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Mose, führ mein Volk aus Ägypten hinaus. Und ich muss Ihnen sagen, jetzt folgt ein äußerst dramatischer Dialog zwischen Gott und Mose. Eine der wenigen Stellen der Heiligen Schrift, wo wir eine Theophanie haben, eine Gotteserscheinung, eine Gotteserzählung. Wir haben im Neuen Testament das bei Paulus noch einmal auf dem Weg nach Damaskus. Es ist äußerst selten, dass Menschen eine Theophanie haben. Also, dass sie Gott, dass man die Gottesmutter sieht, das kommt öfter vor. Brauchst nur noch Lourdes und noch Fatima und noch Medjugorje fahren, die ist öfter zu sehen. Aber eine Theophanie gibt es ganz selten. Sowas hat also Mose. Und jetzt ist er natürlich, sagt er am Anfang, du, ich kann das nicht, ich bin nicht fähig. Erst einmal bin ich nicht in Ägypten, wie soll ich jetzt wieder zurückgehen? Es gibt einen unglaublich spannenden Dialog. Und dann fordert der Gott so sehr heraus, dass er sagt, jetzt sag einmal, wer bist du denn überhaupt? Und zum ersten Mal in der Heiligen Schrift outet sich Gott, wer er ist. Ich bin Jahwe, ich bin der ich bin. Ich bin da. Und wie Mose dann das hört, denkt er sich, wenn das jetzt wirklich der Gott ist, auf den wir so sehr vertrauen, den wir so sehr glauben wollen, dann kann ich es auch wagen, das Volk Israel aus Ägypten hinauszuführen. Und er geht jetzt wirklich nach Ägypten zurück. Sie kennen auch das. Das ist sowas von kompliziert, aber so menschlich. Jetzt kommt Mose nach Ägypten. Reich Ihnen zu. Achso, jetzt kommt Mose nach Ägypten zurück und dort findet er auf die Kinder Israels, auf die Juden und sagt, ich habe Jahwe gesehen, ich habe unseren Gott gesehen, er hat uns versprochen, wenn wir an ihn glauben, er führt uns aus Ägypten hinaus. Und dann haben sie gesagt, also ob das wirklich zutrifft und lass uns in Ägypten bleiben. Wir haben zwar hier die Unfreiheit, aber irgendwie ein Leben haben wir. Wenn wir durch die Wüste ziehen, wer weiß, was hier passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gelingt Mose, die Kinder Israels auf den einen Glauben so einzuschwören, dass sie sagen, gut Mose, dann vertrauen wir auf deine Aussage, auf deine Begegnung mit Gott und wir folgen dir. Und jetzt ziehen sie mit ihm der Tradition nach aus dem Ägypterland heraus. Und sie wissen jetzt, was jetzt passiert. Also, es ist voller Ungemach. Es ist also, erstens einmal, kommen sie in eine Wüste. Da haben sie manchmal nichts zu essen, nichts zu trinken. Sie werden von fremden Völkern überfallen. Also Freude hat man mit ihnen überhaupt nicht. Es geht ihnen sowas von schlecht, dass sie sich denken, was soll das für ein Gott sein, der uns jetzt in Freiheit führen wird. Und dann denken sie auch immer wieder an die Fleischtöpfe Ägyptens. Dann denken sie, dort haben wir zumindest Essen gehabt, Existenz gehabt. Und so eine Not wie jetzt in der Wüste war es also nicht. Das heißt, und sie haben sich nach Ägypten zurückgesehnt. Das ist eine sehr starke Anfrage an den Glauben. Wie stark ist der Glaube, wenn er sich nicht so erfüllt, wie ich mir oder wie man sich das einfach vorstellt? Da darf einem, und sie haben eine Hungersnot gehabt, da darf einem wirklich Bertolt Brecht einfallen, der gesagt hat, das Fressen kommt vor der Moral. Man kann fast sagen, das Fressen kommt vor dem Glauben. Ich will zuerst einmal satt werden und dann kann ich vielleicht glauben. Also auch. Sie wissen, wie sehr sie da scheitern, wie sehr auch Mose scheitert, dass er dieses ewige Jammern, dieses Klagen für ihn ja auch eine Anfrage war, dass er sagt, wer weiß, ob das wirklich dieser Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist. Wer weiß, ob sich das Versprechen wirklich erfüllt. Wer weiß, ob mein Glaube wirklich in Freiheit führt. Denn um dieses Thema geht es. Ob Glaube in Freiheit führt. Und auch er beginnt zu zaudern, beginnt zu zögern. Als aber dann die Israeliten, als einige Zeit nicht da war, weil er am Berg Horeb war, ihren ganzen Schmuck zusammenlegen und ein goldenes Kalb machen, das kennen Sie auch, in Erinnerung an Ägypten. Hier hatten wir sichtbare Götter. Ich muss Ihnen sagen, fürs Judentum ist es ja bis heute schwer. Sie haben ja keine Vorstellung von Gott. Sie haben ja keine Bilder, ein totales Bilderverbot in der Synagoge. Da haben es wir Christen ja wesentlich leichter. Wenn du bei uns in die Schottenkirche gehst, ich meine, so lange kann der Gottesdienst ja gar nicht dauern, dass du alle Bilder siehst, die es in der Kirche gibt. Beziehungsweise du kriegst dann schon eine Vorstellung. Manche haben ja bis zu ihrem Tod eine Vorstellung, dass sie meinen, ich habe Gott gesehen, wie er ausschaut. Das heißt, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir durch Jesus Christus als den Sohn Gottes, da haben wir etwa gewusst, wie halt Jesus ausschaut. Da haben wir uns gedacht, das ist so ein jüdischer Mann mit rund 30 Jahren und so weiter. Ich kann mich erinnern, Sie können sich vielleicht auch erinnern, als wir vor einigen Jahren haben wir in Israel einen Totenschädel gefunden. Und da haben wir festgestellt, dass er etwa 2000 Jahre alt ist. Da kam bei uns Christen Freude auf. Vielleicht ist das wirklich ein Totenschädel von Jesus. Man konnte damals durch eine Computertomographie konnte man aufgrund dieser Schädelknochen ein Bild herstellen. Und es ist ein Bild entstanden und das muss ich sagen, das Bild, da ist kein sympathischer Jud rausgekommen. Und da haben wir gesagt, das war er nicht. Das kann nicht das Bild von unserem Jesus sein. Und so ist dieser Schädel wieder im Museum sozusagen gelandet. Wir haben eine ganz andere Vorstellung, wie halt Jesus in etwa ausgeschaut hat. Und so haben sich auch die Israeliten immer wieder gesehen, so eine Vorstellung von Göttern zu haben. Und das goldene Kalb war halt so eine Möglichkeit, sich irgendwie etwas gestaltlich einfach darzustellen. Sie wissen, weil es so große Glaubenszweifel gab, hat es der Tradition nach, das ist ja eine Symbolzahl, 40 Jahre gedauert, bis sie wirklich in das gelobte Land kommen, bis sich das erfüllt, was Gott ihnen versprochen hat. Ich werde euch in Freiheit führen. Aber gleichzeitig muss ich Ihnen sagen, alle Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind, sind nicht ins gelobte Land eingezogen. Es war eine ganz neue Generation. Selbst Mose, an den diese Prophezeiung ging, Sie wissen, er konnte zwar Kanaan sehen, aber es nie betreten. Das ist das Schmerzhafte auch an Mose, was der alles mit den Juden mitgemacht hat. Ja? Und dann darf er das gelobte Land nicht einmal betreten, sondern nur sehen. Und dort ist er auch gestorben, am Berg Nebo. Wir kennen heute sein Grab nicht, aber der Tradition nach wird es also am Berg Nebo geortet. Alle Juden, die ausgezogen sind, sind nicht eingezogen. An ihnen hat sich diese Prophezeiung Jahwes nicht erfüllt. Denn er hat ja gemeint, ich werde euch in das gelobte Land führen. Aber weil sie nicht immer durchgehend geglaubt haben, hat sich's an ihnen nicht erfüllt, sondern an der nachfolgenden Generation. Und jetzt fragen sie sich, warum lesen das dann die Juden so gern, wenn man da eigentlich sieht, wie sie halt doch schwach im Glauben geworden sind? Ich sage Ihnen, das ist ein Meisterstück jüdischer Katechese. Wenn Sie nämlich das im Pessachfest immer wieder lesen, dass Gott Ihnen etwas versprochen hat und Sie haben aber gezweifelt und das hat sich halt für Sie dann nicht erfüllt, heißt das, wenn Gott etwas verspricht, dann kannst du diesem Versprechen glauben, was immer auch passiert. Ich muss Ihnen sagen, das ist eine Einladung an das Judentum, an die Juden, am Jahwe-Glauben festzuhalten, koste es, was es wolle. Und das ist unsere Heilige Schrift, das ist unsere Einladung, auch an Gott zu glauben, auch wenn sich das nicht so erfüllt, wie wir uns vorstellen. Sie kennen uns ja selbst. Wenn alles klar geht und alles gut geht und alles sich erfüllt, dann kann man leicht glauben. Dann sagt man, der Herrgott ist so lieb, der sorgt sich her um mich. Wenn sich etwas nicht erfüllt, wenn sich Schwierigkeiten, dann zeigt sich, wie stark ihr Glaube ist. Wenn es Ihnen gut geht, ist Glaube kein allzu großes Problem. Ich darf Ihnen sagen, hier gilt natürlich auch dieser. Denken Sie nur an die Erzählung eines Hiobs, der ja auch als ein Gläubiger dargestellt wird. Dieser Hiob, der heißt immer ein rechtschaffener, frommer Mann. Also so fromm wie Hiob kann ich nie werden, obwohl ich mich so sehr bemühe. Aber er hat Kinder gehabt, er hat Vermögen gehabt, er hat eine Frau gehabt, hat alles verloren. Außer die Frau übrigens, die ist ihm geblieben. Und auch dann hat er gesagt, ich zitiere, Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen, gepriesen sei die Größe des Herrn. Ich sage, geschätzte Damen und Herren, das kann ich von Ihnen nicht verlangen. Das kann auch die Kirche nicht verlangen. Aber schön wär's doch, wenn Sie es zusammenbringen würden. Aber fordern kann man das nicht. Man kann sie nur einladen. Und die Juden sind eingeladen, wenn sie Hiob lesen, an Gott zu glauben, auch in jeder Krisensituation. Ich darf Ihnen sagen, es hat sich aber dann doch erfüllt, dass sich die Prophezeiung Gottes, ich führe euch als Volk in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und dann sind sie tatsächlich nach Kanaan gekommen. Dieses Freiheit erlangen war für die Juden und ist für die Juden heute so groß, dass das größte Fest im Judentum das Pessachfest ist. Und dass alle Texte zum Pessachfest gelesen werden von dem Auszug aus Ägypten. Stundenlang liest man diese Texte, um sich ja zu erinnern, was Jahwe verspricht, das hält er. Auch wenn es im ersten Augenblick nicht so ausschaut. Und alles verdanken wir diesem allmächtigen, einigen Gott. Sie wissen, dass die große Schwierigkeit des Judentums in der damaligen Zeit war, an einen Gott festzuhalten. Alle anderen Götter hatten viele Gottheiten. Aber da war es leichter. Hat ihnen eine Gottheit enttäuscht, hast du die nächste genommen, hast die nächste genommen. Aber wenn Gott dich enttäuscht, deinem einen Gott glaubt, na wen soll es dann nehmen? Ich denke auch heute noch immer wieder, das gibt es bei uns auch, es gibt ganz liebe Christen, die so, aber die haben immer noch so Zusatzglaubensvorstellungen. Es gibt bei uns auch Pfarrgemeinderäte, die haben den Mondkalender. Weil sie sich halt doch denken, na, ein bisschen, wenn Gott nicht, was denn, dann der Mond. Der Mond meint es gut mit mir. Ist eh in Ordnung. Ich sage Ihnen nur, es ist gar nicht so einfach, alles auf eine Karte zu setzen. Die Juden haben uns das vorgezeigt. Sie haben deshalb auch gesagt, wir sind das auserwählte Volk von Gott her. Das hat ihnen sehr viel Neid, sehr viel Hass eingebracht. Weil man gesagt hat, die kommen sie immer als etwas Besseres vor. Dass sie also die Auserwählten sind. Ich bringe Ihnen eine Erzählung aus dem Judentum, die ganz umgekehrt ist. Nicht Gott hat die Juden erwählt, sondern umgekehrt, die Juden haben Gott erwählt. Da gibt es eine jüdische Erzählung, die besagt, dass Gott vor alter Zeit von einem Volk zum anderen ging, zu den Hethitern, den Etruskern, den Babylonern. Und er hat sich dort überall angeboten und hat gesagt, nehmt mich als euren Gott. Und alle Völker haben gesagt, ja passt, wir nehmen dich dazu. Und dann hat Gott gesagt, nein, nicht dazu, nur mich. Und dann haben sie gesagt, ah, das ist uns zu riskant. Also das geht nicht. Und so zog Gott von einem Volk zum anderen. Alle waren bereit, ihn als Gott anzuerkennen, aber nicht als einzigen, sondern unter den vielen, vielen Göttern. Und dann kommt er zu den Juden, den Israeliten und sagt auch, nehmt mich als euren Gott. Und sie sagen, wir versuchen es. Wir nehmen dich als den einzigen Gott. Und bis heute sind die Juden diesem Versprechen treu geblieben. Aber sie wissen, was das auch in der Geschichte geführt hat. Das heißt, dass sie nach wie vor, also man kann nicht sagen, dass Juden wirklich beliebt sind, sondern man denkt sich immer, die kommen sie als etwas Besseres vor. Vielleicht auch, weil sie eben treu sind diesem einen Gott in dieser Auserwählung. Das heißt übrigens, hier spüren sie also schon, dass sich das bewahrheitet hat, was Gott Mose versprochen hat. Ich werde dich in Freiheit führen, wenn ihr das nur einfach glaubt. Und ich muss Ihnen sagen, bei allen Juden Nachkommen hat sich das ja erfüllt. Bei denen, die gezweifelt haben, hat sich es halt nicht erfüllt. Selbst bei Mose, so sehr ich Mose schätze, manchmal kriege ich direkt Mitleid mit ihm, dass er hätte wenigstens bis nach Jericho kommen können. Nein! Weil er eben einfach auch gezweifelt hat, dieses nervige Reden der Juden, wären wir doch in Ägypten geblieben, bei den Fleischtöpfen und so weiter, hat ihn auch selbst unsicher gemacht. Vielleicht setze ich doch auf eine falsche Karte. Das heißt, es sind ihm die Zweifel gekommen und durch diese Zweifel hat sich auch an Gott erfüllt. Das heißt, er ist nicht ins gelobte Land eben gekommen. Er hat es wenigstens noch sehen dürfen. Die anderen sind also schon vorher, wenn sie so wollen, gestorben. Für die Juden heute und auch für uns ist es wichtig, versuchen Sie in allen Situationen an Gott festzuhalten. Aber ich darf Ihnen sagen, in manchen Situationen ist es nicht einfach. In manchen Situationen fragt man sich, wo ist Gott bei dem Leid, das wir in dieser Welt einfach haben? Ich zitiere da sehr gerne eine Aufschrift am Warschauer Ghetto, das ja zur Gänze zerstört wurde mit tausenden Juden. Und da hat man hingeschrieben, Jahwe, du hast alles getan, damit wir dich verlassen. Aber es wird dir nicht gelingen. Das ist der Beginn unseres jüdisch-christlichen Glaubens. An Gott festzuhalten in all unseren Situationen, wie sie halt immer auch sind. Und die zweite Erzählung, wo es auch wieder um diesen Freiheitsgewinn geht, was der Glaube Freiheit nennt, hat sich auch wieder bei den Kindern Israels abgespielt. Das ist jetzt ungefähr 600 Jahre später. Da führe ich Sie ins 6. Jahrhundert vor Christus, in die Zeit der Babylonier, als die Babylonier unter König Nebukadnezar Jerusalem besetzt haben, Jerusalem zerstört haben und wieder die Israeliten in Gefangenschaft nach Babylon geführt haben. Jetzt muss ich sagen, eines der dramatischsten Ereignisse in der Geschichte des Judentums, sie waren ja mehr oder weniger Gott ja eh treu, sie haben einen Tempel gebaut, sie haben Priester gehabt, sie haben einen Kult gehabt und trotzdem kommt ein fremdes Volk mit fremden Göttern und erobert Jerusalem. Wo bleibt hier die Größe und die Stärke Jahwes? Wenn er wirklich der Gott ist, der alles kann, wieso gibt es dann diese Vernichtung von Jerusalem? Und sie werden wieder in Gefangenschaft, diesmal nach Babylon, Richtung Osten geführt. Und ich darf Ihnen sagen, Babylon war damals so die Weltstadt schlechthin, auch im Religiösen. Alle Religionen, alle Kulte, die es damals auf der Welt gab, gab es auch in Babylon. Ich sage manchmal, das war so der Inbegriff von Jerusalem, Rom und Mekka in einem. Das heißt, alles, was Religion hatte, war in Babylon. Mit allen Kult, mit allen Fest, mit allen Priestern. Und jetzt kommen die Kinder Israels dorthin. Mit ihrem Gott, den man nicht sieht, wo es kein Bild gibt, wo sie kein Land haben, keinen Tempel, keine Priester, gar nichts. Und sie sollen an diesen einen Gott festhalten, wo man jeden Tag andere religiöse Umzüge sieht, wo man jeden Tag den Turm zu Babel sieht in diesen 7 Etagen, die ersten 5 Etagen an die damals bekannten 5 Planeten, die 6. Etage für den Mond, die 7. Etage für die Sonne. Ich muss Ihnen sagen, einfach ist es nicht, hier an einem Gott festzuhalten, der einem eigentlich nur die Gefangenschaft geschenkt hat oder sie in Gefangenschaft gebracht hat, sie nichts mehr haben. Und von Woche zu Woche, von Sabbat zu Sabbat, sind es weniger Juden in Babylon geworden. Es waren die anderen Gottheiten viel zu attraktiv. Man hat sich anderen Religionen angeschlossen. Und es gibt jetzt die Erzählung, dass es einen Mann gab unter den Israeliten, den wir den Namen auch alle kennen, ist der Prophet Ezechiel. Der ist nämlich aus Jerusalem mitgegangen. Und Ezechiel hat in dieser Zeit, also das sich nicht erdacht, aber das eben gepredigt von Sabbat zu Sabbat, was wir als das schönste oder eines der schönsten Gedichte der Heiligen Schrift nennen, nämlich das Schöpfungsgedicht, mit dem auch unsere Heilige Schrift anfängt. Und das muss ich sagen, das war ein religionspädagogischer, fast katechetischer Schachzug sondergleichen. Du bist in Babylon, hast für alles Götter, Götter für alle Tiere, Götter für Licht, für Wasser, für die Erde, für die Tiere in der Luft, auf der Erde, im Wasser, für alles hast du Götter. Und jetzt kommt Ezechiel und sagt ihm dieses wunderschöne Schöpfungsgedicht, wo er einfach sagt, und Jahwe sprach, es werde Licht und es wurde Wasser und Land. Und Jahwe sprach zu dem Land, es mögen Tiere aus dem Land hervorkommen. Und Jahwe machte es, dass es Tiere in der Luft, auf dem Land, im Wasser einfach gibt. Und dann heißt es noch, und Jahwe sah, dass es gut war. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn es ein Motiv des Glaubens gibt, dann ist es das, zu denken, dass alles, was anderen Gottheiten zugeschrieben wird, von diesem einen Jahwe kommt. Das war wirklich, und dass er noch dazu sagt, und Gott sah, dass es gut war. Und dann hat Ezechiel dem Ganzen noch was draufgesetzt, dass er am sechsten Tag den Menschen erschaffen hat, und dann heißt, und Gott sah, dass es sehr gut war. Das heißt, wenn Sie einen Mangel an Komplimenten haben, dann lesen Sie das Schöpfungsgedicht. Da kommt es also am sechsten Tag im Eindruck vor, dass es sehr gut ist, dass Sie sind. Auch wenn Sie das sonst niemand sagt. Die Bibel sagt es Ihnen. Und lässt Gott hier sprechen, es ist sehr gut, dass es diesen Menschen einfach gibt. Und wenn die Geschichte so stimmt, dann war es einfach so, dass von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Sabbat zu Sabbat, immer weniger dann sich zu den anderen Gottheiten bekehrt haben und dass die Babyloner nach etwa 50 Jahren, eine sehr kurze Zeit, gesagt haben, mit den Juden halte ich es nicht aus, geht's heim. Und man hat die Juden nach Hause geschickt. Denn eine Stärke Babylons war, dass sie alle Religionen integriert haben. Sie haben sie eben vermanscht mit Zusatz und so weiter, Inkulturation, Sie kennen das. Die einzigen Juden waren nicht zu inkulturieren. Die haben an diesem einen Gott festgehalten. Dann die Babyloner gesagt, es ist gescheiter, die gehen. Und sie sind zurückgegangen nach Jerusalem. Und sie haben dort das getan, was die große Sehnsucht war. Sie haben wieder den Tempel aufgebaut. Das ist übrigens dann der Tradition nach der zweite Tempel. Wir sagen zwar immer, dass der zweite Tempel dann zur Zeit Jesu war, weil da ist er dann verschönert worden, vergrößert worden und so weiter, wie auch immer. Aber sie haben dann diesen Tempel wieder aufgebaut. Was ich Ihnen sagen wollte an diesen beiden Beispielen, dass es der Glaube an Jahwe war, der ihnen die Freiheit, eine Art politische Freiheit, einmal von den Ägyptern und einmal von den Babyloniern. Und immer wieder haben sie auch hier Propheten gehabt, einmal Mose, einmal Ezechiel, der ihnen quasi zur Freiheit verholfen hat, der sie in den Glauben eingeschworen hat. Das gehört zur DNA eines Judentums. Zu glauben, es gibt immer einen, der uns auf Glauben einschwört, auch wenn wir vielleicht ein bisschen rausgrasen, der uns immer wieder hilft, uns zu erinnern. Und jetzt darf ich Sie in die Zeit Jesu führen, vor 2000 Jahren. Das war genau die Erwartungshaltung, die Juden waren wieder unfrei. Sie waren wieder unter den Römern. Und jetzt haben sie sich natürlich erinnert. Wir waren ja schon so oft unfrei. Und wir wurden von den Ägyptern befreit oder konnten in Freiheit gelangen. Wir waren unter den Babylonern. Und es wird jetzt natürlich auch ein Messias kommen, der uns von den Römern befreit. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, so zwischendurch einmal, wieso sind eigentlich so wenige Juden Christen geworden? Wieso haben wir so wenig Anhänger unter den Juden gefunden, obwohl Jesus ja als Jude geboren, als Jude gelebt, als Jude geglaubt, als Jude gestorben. Er war ja einer von ihnen. Warum sind es so wenige Juden gewesen, die an Jesus als den Messias geglaubt haben? Wieso gerade in Galiläa, die so weit weg vom Schuss waren, wissen Sie? Aber wieso nicht auch in Jerusalem? Wieso nicht auch im Hohen Rat? Haben wir eher ein paar. Josef von Arimathea zum Beispiel ist so einer, der durchaus geahnt hat, vielleicht ist der neue Messias anders, als wir es erwarten. Aber der Großteil der Juden hat sich einen, wenn sie so wollen, Messias erwartet, der sie von der Unfreiheit der Römer sozusagen befreit. Denn darunter haben sie sehr gelitten. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, dem hat Jesus so überhaupt nicht entsprochen. Er hat überhaupt nichts beigetragen um sie irgendwie von den Römern zu befreien. Deshalb war es für viele Juden unmöglich zu glauben, das könnte der Messias sein. Sie haben eine andere Messias-Vorstellung gehabt, dass er sie halt doch in Freiheit führt und von den Römern befreit. Und da hat zum Beispiel jetzt die Pharisäer sicher etwas Raffiniertes ausgedacht. Sie haben jetzt diesem Jesus, der ja schon irgendwie bekannt war unter den vielen Wanderpredigern zur Zeit Jesu. Es gab so eine geschätzte Zahl, 70 Wanderprediger zur Zeit Jesu, die so von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort gezogen sind und die Tora ausgelegt haben. Übrig geblieben ist nur die Erinnerung an den einen, an Jesus. Und da haben sie sich jetzt Folgendes ausgedacht, dass sie gedacht haben, wir stellen ihnen, ihm, eine Frage, die auch gleichzeitig eine Falle ist. Sie gehen auf Jesus zu und sagen, muss man dem Kaiser Steuer zahlen? Jetzt muss ich Ihnen sagen, was immer Jesus darauf sagt, es ist zu seinem Nachteil. Sagt er, ja, ihr müsst dem Kaiser Steuer zahlen, dann wissen die Juden, also der Messias konnte es nicht sein. Wenn er aber sagt, ihr müsst dem Kaiser natürlich keine Steuern zahlen, dann könnten sie ja zum Statthalter gehen und ihm sagen, Herr, da ist einer, der wiegelt uns auf gegen den Kaiser. Das heißt, was immer Jesus sagt, es ist zu seinem Nachteil. Und wenn Sie sich das anschauen, es ist unglaublich, wie Jesus auf diese Frage, muss man dem Kaiser Steuer zahlen, reagiert. Er sagt nicht ja und na, sondern er gibt die Antwort, zeigt mir eine Münze. Und dann geben Sie ihm einen Silbergroschen. Und auf dem Silbergroschen sieht man dann den Kaiser. Und da sprach dann Jesus zu ihm, wessen Bild und Aufschrift ist denn das? Dann sprachen sie, ja, das ist die Aufschrift des Kaisers. Daraufhin sagt er, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Und als sie das hörten, wunderten sie sich, waren zum Teil natürlich auch enttäuscht, denn jetzt können sie ihn nicht anklagen. Er ist auch dann nicht wirklich einer von ihnen, aber doch, denn er sagt ja, gebt Gott, was Gott ist, und sie gingen von dannen. Ich muss Ihnen sagen, dieser Plan, der übrigens bei allen drei Evangelisten steht, diese Sache mit den Münzen steht bei Markus, bei Matthäus und bei Lukas. Und immer, wenn etwas bei allen dreien steht, kann man sagen, es ist schon sehr relevant und sehr interessant. Das heißt, da spüren Sie, dass die Kinder Israels dann eben einfach sagen, ja, die einen sagen, also der Messias kann es nicht sein, denn er ist sowas von kaiserhörig, da gibt es also keinen Aufstand. Juden, denen die politische Freiheit von den Römern so wichtig war, war Jesus nicht der richtige Mann. Und jetzt erahnen Sie natürlich auch, warum er so oder warum das Christentum so wenig Widerhall unter den Juden gefunden hat. Denn er hat diesen Erwartungen nicht entsprochen. Wir haben dann die große Euphorie des Christentums haben wir dann unter den Griechen und unter den Römern gehabt. Und da haben wir ein Glück gehabt, dass natürlich dort der griechisch-jüdische Glaube schon ein bisschen am Zerbrezeln war, gell? Die Menschen doch religionssüchtiger oder Religion gebraucht haben. Und in diese Phase sind wir gerade rechtzeitig gekommen. Da war ja Paulus ein unüberbietbarer Mann. Der war ja sowas, dass er gesagt hat, ich erzähle euch jetzt von diesem unbekannten Gott, diesem neuen Gott und so weiter. Das heißt, beim Freiheitsbegriff im Christentum können wir nicht davon ausgehen, dass es um eine politische Freiheit ging. Das beinhaltet der Glaube insofern eben nicht. Für die Juden war das schon gedacht, für die Christen einfach nicht. Und wenn es um die Freiheit, jetzt fragen Sie mich, und was ist dann der Freiheitsgedanke des Christlichen mit Christus, da darf Ihnen natürlich Paulus einfallen. Und beim Freiheitsbegriff wird Paulus wirklich zum Dichter. Wenn ich Ihnen sage, da hat er zum Beispiel, schreibt er an die Korinther, der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt also, er hebt den Freiheitsbegriff von der politischen Ebene auf eine ganz andere Ebene, auf eine wesentlich religiösere innere Ebene. Und Höhepunkt dieses Freiheitsbegriffes ist ja dann einfach 1 Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, wo er eben einfach sagt, dass die Liebe alles ist, und die Liebe, da deutet sich schon an, ist stärker als der Tod. Es bleiben diese drei, Glaube, Hoffnung, Liebe, das Größte aber ihnen ist die Liebe. Das heißt, hier wird der Tod nicht ausgelöscht, aber er wird zum Teil marginalisiert. Und dann sagt er auch, jetzt erkennt ihr Teile und dann werdet ihr ganz erkennen. Jetzt schaut ihr in einen Spiegel wie ein dunkles Bild, aber dann jedoch von Angesicht zu Angesicht. Hier stimmt Paulus etwas an, das heute zum Herzstück unseres Glaubens gehört, dass er sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Das ist ein Freudenlied. Und das ist zu unserer Osternacht geworden. Das ist die Botschaft der Osternacht. Das heißt, hier kommen wir zum Zentrum unseres christlichen Glaubens. Jesus hat den Tod überwunden, hat den Tod besiegt durch die Auferstehung. Das ist das Neue, was der jüdisch-christliche Glaube hineingebracht hat. Das heißt nicht nur Freiheit von politischen Strängen, wie es die Römer, Babylonier waren oder Ägypter, sondern Freiheit vom Tod, den Sieg über den Tod. Wer an die Auferstehung nicht wirklich glauben kann, hat es also mit dem Christentum natürlich ein bisschen schwer. Aber jetzt muss ich Ihnen eines sagen. Der Sieg über den Tod vermindert nicht den Wert irdischen Lebens. Sie dürfen also nicht glauben, ja, dann hat dieses Leben ja ohnehin keine Bedeutung, weil wir uns also sozusagen auf das Leben nach dem Tod freuen. Es darf das Christentum nicht zu einer Vertröstungsreligion verkommen, sondern es ist ganz wichtig, dass wir auch den Wert des Lebens vor dem Tod einfach sehen. Wissen Sie, woran man das erkennen kann? Dass Gott ja seinen Sohn in dieses Leben geschickt hat, wo er ihn leben ließ, weil er gesagt hat, der Wert hat natürlich auch dieses Leben schon. Es ist ja auch dieses Leben ein von Gott geschaffenes Leben, ein von Gott gewolltes Leben. Deshalb ist er sein Sohn auch Mensch geworden. Wenn diese Welt so gar nichts wäre, dann hätte er gesagt, mein armer Bub, in diese Welt würde ich ihn gar nicht schicken, dann mache ich die Erlösung anders. Aber in der Zusage, dieses Leben ist entscheidend, dieses Leben ist wertvoll, dieses Leben ist wichtig, dieses Leben ist gut, ist es wichtig, dass auch mein Sohn in dieses Leben kommt. Aber dann kann er eben das Schmerzhafteste an diesem Leben, dass es einmal aus ist, mit dem Tod kann er überwinden. Das heißt, der Ostersonntag lässt den Karfreitag nicht vergessen. Aber am Karfreitag blickt auch schon oder blinzelt der Ostersonntag hervor. Man kann durch den Ostersonntagsglauben nicht den Karfreitag verdrängen. Aber man kann auch sagen, das letzte Wort hat der Karfreitag nicht. Das letzte Wort hat der Tod nicht. Und ich muss ja sagen, das lässt sich umso leichter sagen, je weniger betroffen Sie gerade vom Tod eines geliebten Menschen sind. Wenn Sie gerade in diesem Tod erfahren haben, in diesem Tod drinnen, ist es gar nicht so einfach zu glauben, dass es so etwas wie einen Auferstehungsglauben auch gibt. Aber das war eben die Idee des Christentums, dass man eben, das ist der Freiheitsgedanke des Christentums, dass man gesagt hat, auch über den Tod hinaus gibt es so etwas wie ein ewiges Leben. Ostern bringt den Glauben an die ewige Freiheit. So ist der die Osterfreude auch ein Akt der Freiheit. Und es ist kein Zufall, dass wir gerade das auch in der Osternacht feiern. In dieser Zeit, wo auch die Juden Pessach feiern. Genau das haben wir ja von ihnen übernommen. Dort hat Gott ihnen Freiheit geschenkt, Freiheit von fremden Völkern, Freiheit an ihn zu glauben, und in Fortschreibung unseres Gottesbildes haben wir eben dann, und er hat uns auch noch die Freiheit über den Tod hinausgegeben. Und jetzt muss ich Ihnen etwas sagen, alles, was ich Ihnen jetzt mit meinen stümperhaften Worten theologisch versucht habe zu erklären, hat der Evangelist Johannes, wie immer die Evangelisten, in eine wunderschöne Perikope gekleidet, wo er dasselbe, und das ist die Stärke im Judentum, dass sie alle Theologie in eine Geschichte gebracht haben. Und was ich ihnen jetzt gesagt habe, versucht habe zu sagen, dass es nach diesem Tod so etwas wie ein ewiges Leben gibt, hat Johannes beschrieben in der meisterhaften Darstellung des Tod des Lazarus, beziehungsweise die Auferweckung des Lazarus. Wenn Sie sich diese Stelle anschauen, dann sind Sie überrascht, ja, wie ausführlich das beschrieben ist. Also das geht ja in einer Bibel über 1,5 Seiten. Also du musst schon sehr munter sein, dass du das also schaffst, das Lesen, und nicht gleich ein paar Verse überschlagt und sagt, schau, wie die Geschichte ausgeht und so weiter. Ja. Aber wenn Sie sich das anschauen, wie Johannes das berichtet, in einer unglaublichen Dramatik, und zwar als Information vorher muss ich Ihnen sagen, da gibt es also diese drei Geschwister, Lazarus mit seinen beiden Schwestern Maria und Martha. Die wohnen nicht in Jerusalem, sondern im Osten von Jerusalem, in Bethanien. Und das war so, also das war die Lieblingsfamilie, die halt Jesus in Jerusalem eben gehabt hat. Wenn er diese dreimal im Jahr zu dem Wallfahrerfest nach Jerusalem gezogen ist, was er ja muss und auch getan hat, hat er selten in Jerusalem übernachtet, sondern ist immer nach Bethanien gegangen zu seinen Freunden und hat dort übernachtet. Und dann ist er untertags wieder in den Tempel zurückgegangen. Das heißt, Sie müssen wissen, es gab eine ganz enge Beziehung Jesu mit diesen drei Freunden, also diesen Lazarus und den beiden Schwestern. Und jetzt zur Geschichte. Jesus befand sich am Jordan. Das ist ungefähr zwei Tagesreisen höchstens entfernt von Bethanien. Und da hört er, dass Lazarus krank ist und im Sterben liegt. Und jetzt heißt es, und Jesus blieb noch 3 Tage dort. Das ist natürlich, wenn Sie das wörtlich nehmen, ein sehr befremdlicher Text. Weil Sie denken, na hallo. Da wird sein bester Freund krank und dann bleibt er noch 3 Tage dort. Das ist, wie wenn Sie erfahren, irgendwer aus Ihrer Familie ist sehr schwer krank, Sie könnten ihn im Spital besuchen und Sie sagen, ah, den besuche ich nächste Woche. Das heißt also, dann weiß man auch schon die Beziehung, die Sie zu dem haben. Dass Jesus 3 Tage dort bleibt, hat schon die erste Ahnung, dass es um die Auferstehung also geht. Denn in der Zwischenzeit ist Lazarus gestorben. Und nach 3 Tagen geht Jesus nach Bethanien. Und da hört er eben, dass Lazarus gestorben ist. Und Martha, einer der beiden Schwestern, kommt ihm entgegen und sagt, Herr, wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, alles, was du von Gott erbittest, wird er dir gewähren. Das heißt, sie sagt schon, er ist gestorben. Aber wenn du von Gott etwas erbittest, das wirst schon kriegen. Also sie hatte durchaus den Glauben, dass Jesus schon ein sehr nah Verhältnis zu Gott gehabt hat. Und daraufhin sagt Jesus die Schlüsselworte unseres christlichen Glaubens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Das heißt, das ist die Ansage eines ewigen Lebens. Das ist auch das Angebot des Christentums an die Welt. Das heißt, es ist mit dem Tod nicht aus. Man kann ja auch sagen, Tod und aus. Gibt es ja auch heute. Was Christentum sagt, nein. Der Tod, mit dem Tod beginnt das, was es so ewiges Leben bedeutet. Und wie Jesus das gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt er dann zu Martha, glaubst du das? Eine Frage, die nicht nur an die Martha geht, sondern die auch, wenn Sie so wollen, an uns geht. Und wir kennen alle die Antwort der Martha. Die Martha sagt, ja Herr, ich glaube. Diese Frage, glaubst du das, Martha, ist auch eine Frage, die an alle Menschen geht, die nach Martha einfach kommen. Das ist der Glaube an das ewige Leben. Dieser Glaube schenkt uns dann die Freiheit in Ewigkeit. Wenn Sie mich fragen, was ist dann der Glaube in Freiheit? In Freiheit ist dann der Glaube auf ein ewiges Leben, frei von jedem Tod. Und ich darf zum Schluss also sagen, Das ist eine Frage nicht nur an die Martha, nicht nur an alle anderen Menschen, sondern das ist auch an die Frage, eine Frage an Sie, eine Frage an mich. Glaubst du das, dass ich wirklich die Auferstehung selbst bin und wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit? Ich wünsche Ihnen und ich wünsche mir, dass wir auf diese Frage immer sagen könnten, ja Herr, ich glaube. Dankeschön.
Nicht lang sitzen bleiben, du musst dann die Fragen von uns beantworten, bitte. Ja, vielen Dank, Karl. Du hast vieles in Erinnerung gerufen, aber auch vieles mit Hoffnung verbunden für uns. Hoffnung an ein Weiterleben nach dem Tod. Und das ist die Freiheit, die wir haben. Jeder entscheidet sich dafür, ob er das glaubt. Danke dafür, für deine Auslegung, für deine Ausführung. Haben Sie Fragen? Kommst du bitte.
Wieso weiß der Prophet Ezechiel den Ablauf der Schöpfung oder das Entwickeln der Schöpfung, so wie wir es heute wissen? Also Wasser und dann nach Land und so weiter. Wer weiß denn das? Habe ich gut ausgedrückt oder falsch?
Ich habe Sie verstanden. Ich wollte nur warten, bis Sie zu Ende haben. Ich habe schon einen Versuch einer Antwort. Die Antwort liegt in der damaligen Situation in Babylon. Das heißt, es gab Götter für alles, was geschaffen wurde. Für Götter, für den Mond, für die Sonne, für die Erde, für das Wasser. Verschiedenste Gottheiten. Mit verschiedenen Priestern, mit verschiedenen Kulten, mit verschiedenen Festen. Die Versuchung für die Juden war sehr stark, an diese Götter zu glauben. Dann haben sie was gesehen. Und dann war die Idee eines Ezechiels, dass er gesagt hat, und all diese Dinge, die ihr glaubt, dass von anderen Göttern geschaffen wurden, sind von diesem einen Jahwe geschaffen. Das war die Idee des sogenannten Eingottglaubens.
Aber der Ablauf, wie wir ihn heute aus der Wissenschaft kennen, wieso weiß das der
Ach so, na du, auf die Idee kommen Sie ja. Wer es am schönsten ist, wer hat das Gescheitste, bevor es ein Fliegt sehen, dass er Licht braucht. Dann muss halt am Anfang natürlich das Licht geschaffen werden. Das heißt, es muss die Erde geschaffen werden. Also das ist eventuell, das sagt eigentlich so ein bisschen dieser Verstand fast schon, bevor es halt irgendwas Geschaffenes gibt, war halt gut, wenn man sehen würde. Und auf diese, und er hat das in 6 Tagen, sagen Sie nicht, der Herr hat die Welt in 7 Tagen geschaffen. Er hat sie in 6 Tagen geschaffen. Und am 7. Tag hat er gewonnen. Das ist ein Unterschied zu Ihnen. Wir brauchen, um unser Leben zu gestalten, 7 Tage. Wir müssen am Sonntag noch in die Arbeit. Wir müssen billig und verkostet und verstopft. Bilder hat er offen am Sonntag. Da kann er einkaufen. Ja, das war für die Juden undenkbar. Sie haben 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag gewohnt. Also die Welt ist in 6 Tagen geschaffen. Die Reihenfolge ist eine logische, wie man sich heute so vorstellt, könnte man sagen, dass er am 6. Tag den Menschen lassen. Das ist natürlich alle gesagt, ja, weil er sich gedacht hat, die größte Schöpfung lasse ich auf den Schluss auf. Wenn er den am 2. Tag schon erschaffen hätte, hätte man gedacht, das brauche ich gar nicht weiterlesen. Das Schönste ist schon geschehen. Aber man wartet und was ist mit dem Menschen? Und dann kommt es also am 6. Tag, wird natürlich dann auch der Mensch geschaffen. Sie wollten auch eine Frage stellen?
Ja, mir ist aufgefallen bei der schönen Geschichte mit der Martha und der Maria, wie er vorher erinnert ist, da wird sie doch, da wird doch gewirtet und da kommt doch die Geschichte, also Maria hat den besseren Teil gewählt und Martha, die ja nur für das weibliche Wohl auch hat. Aber jetzt bei dieser Story, der Rennstory, wenn Sie so wollen, macht so ein Bier und Duktus, da kommt die Martha. Also ist die Martha doch letztlich, warum kommt die, Maria, wo er doch weiß, die hat sozusagen das rote Telefon zu Lea. Die andere tut ja nur auf Essen und Trinken.
Ich bin jetzt Herrn, was mir dann aufgefallen ist. Auch natürlich sagen zu sein, er hat ja schon die Maria so hoch hervorgehoben. Ja. Dass er sich gedacht hat, die arme Martha.
Genau.
Er hat ja beide Kräfte nicht gehabt. Und am Schluss hat er also die Martha in die Ebene der Maria gehoben. Also beide Schwestern waren ihm sehr, sehr lieb. Wenn er dann wieder das mit der Maria gemacht hätte, hätte er gesagt, die arme Martha, das machen Sie jetzt nicht so.
Ja.
Einmal kommt die Maria gut vor und einmal die Martha. Das ist auch bei Geschwistern sehr wichtig. Wenn einer immer den umfährt, ist das ein Schicksal. Also da ist es sehr wichtig, auch die Eltern, dass sie so einen Ausgleich schaffen. Das schafft der Evangelist Johannes. Einmal die Maria, einmal die Martha, einmal der Gigi, einmal der Florian. Und am Schluss stehen beide als gläubige Menschen einfach da.
Danke für den Vortrag. Ich würde aber sagen, dass die Martha da auch ein Messias-Bekenntnis hat. Und die Frage für mich ist, seitdem ich das so sehen gelernt habe, warum die Kirche nicht auf die Martha aufbaut.
Ja, das ist der Hintergrund auf meiner Frage.
Das ist so schwer, das ist so was Schmerzhaftes. Ich muss natürlich sagen, ich möchte es Ihnen ja fast sagen. Wissen Sie, wer die ersten Messias-Bekenntnisse abgelegt hat? Noch vor der Martha, was im Johannes-Evangelium im 4. Kapitel diese Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin. Ich sage Ihnen etwas, ich bin ja selbst so überrascht wie Sie, weil ich habe auch nur als Offenbarer die Bibel. Auch unsere Bischöfe haben was hätte mir ganz unter das Offenbarer. Und trotzdem kommen Sie zu einem anderen Erkenntnis. Denn in dieser Perikope des Gesprächs mit dem am Jakobsbrunnen, das ist ja doppelt ein Jakobswerk. Da ein ganzes Kapitel redet Jesus mit einer Frau, aber nicht mit einer Frau, noch dazu eine Samaritanerin, eine, die von Menschen ja ausgeschlossen war. Ich muss Ihnen sagen, das ist bis zur damaligen Zeit hat er eigentlich gesagt, Theologie mit rein mit Frauen sind mehrere Kilometer. Das sollte ich überhaupt nicht sagen. Und jetzt auf einmal haben Sie im Johannesevangelium diese Frau am Jakobsbrunnen und Sie wissen, sie geht dann in die Stadt zurück. Der Brunnen ist ja außerhalb der Stadt. Sie geht dann in die Stadt zurück und sie sagt, ich bin heute dem Messias begegnet. Sie hat vollkommen recht. Es waren die Frauen, die als erstes dieses Messias-Bekenntnis abgelegt haben. Schon im 4. Kapitel die Frau am Jakobsbrunnen, ein Schlusskapitel eben. Diese Martha und wenn Sie so wollen, am Kreuz auch dieser römische Soldat, der gesagt hat, wahrlich, das ist Gottes Sohn. Wissen Sie, wozu das geführt hat? Dass die Italiener als die Nachbarn der Römer bis heute noch können, wir sind eigentlich die, die als erstes Gott erkannt haben. Wir brauchen die Juden gar nicht. Ja, weil wir waren der Erste, der römische Hauptmann unter dem Kreuz, war der Erste, der gesagt hat, wahrlich, das ist Gottes Sohn. Der das schon erkannt. Also Sie sehen schon ganz, die Frauen waren, ich finde das auch sehr gerne, das kennen Sie ja auch, den Ostersonntag verdanken wir den Frauen. Denn es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, an dem es wieder möglich war, zum Grab zu gehen. Und die Frauen wollten eben zum Grab gehen, um Jesus zu bestatten, weil sich das am Freitag nicht mehr so zeitlich ausgegangen ist. Und bei der ersten Möglichkeit gehen sie hin und da sehen sie plötzlich das Grab leer. Es waren die Frauen, die aus Sehnsucht zu Jesus zum Grab gegangen sind. Auch die Apostel waren traurig, aber ich denke mir, dieser Petrus draufgekommen war erst, der ist ja gestürmt, der war vielleicht am Dienstag zum Grab gegangen. Dann hätten wir den Osterdienstag. Den Frauen verdanken wir den Ostersonntag. Denn die waren es. Und wenn Sie sich die Geschichte jetzt weiter anschauen, dann gehen die Frauen zu den Aposteln und sagen, Herr, das Grab ist leer. Wissen Sie, was die Apostel gesagt haben? Ich traue mich das nur sagen, weil es in der Bibel steht. Sonst würde ich das zu Frauen nie sagen. Die Frauen, die spinnen. Das heißt, die Socken. Aber das war die Antwort der Apostel. Und wundern Sie nicht, wenn heute manche Nachfahren der Apostel das zwar nicht sagen. Das heißt, es ist unglaublich. Und wie viel Mühe es gekostet hat,
dass dann diese Frauen, die Apostel überreden, dann schaut euch wenigstens das Grab an. Und ich denke heute, wenn Sie sich das so vorstellen, der Peter sagt er jetzt schon wieder, soll jetzt am Friedhof sein. Und dann macht er sich auf. Und wenn wir den Evangelisten glauben dürfen, und das mache ich, dann ist es die Frauen, die man dann schneller denkt, um das zu zeigen, der Petrus geht wieder, will ich hinten auf und so weiter. Und dann bleiben die Frauen, das ist fast ein bisschen schmerzhaft, weil Frauen ja nicht Zeuge sein konnten, bleiben sie vor dem Grab stehen und lassen den Petrus vorangehen. Und lassen ihn vorgehen und er darf als erstes dann hineinschauen, dass das Grab ist. Also ich sage Ihnen, diese Dienerfunktion der Frauen zieht sich durch das ganze Testament und zieht sich auch durch unsere 2000-jährige Kirche. Die Frau Dr. Großebner ist natürlich schon eine Ausnahme jetzt hier. Und ich glaube, wenn ich richtig sehe, wir haben einen theologischen Vormittag fast ohne Priester. Das muss am Armen gelingen. Dass du einen Vormittag, der mit 23 Jahren mit so vielen Menschen, ohne, wir haben die Heilige Schrift, wir haben einige, die gelesen haben, aber wir haben sogar verstanden, und das ist genug für einen theologischen Vormittag.
Ich hätte auch noch eine Frage gehabt, denn ich habe gehört und gelesen, wenn ich zustimme, ist Auferstehung und Auferweckung, wenn wir zum Herrn zurückgekommen sind, identisch?
Ja. Und zwar der Adressat ist anders. Bei der Auferstehung ist es ein aktives Tun Jesu. Bei der Auferweckung ist es ein Tun Gottes. Das heißt, dass er ihn auferweckt. Geschehen ist dasselbe. Wenn Sie mehr an Gott denken, an den Vater, denken Sie an die Auferweckung. Wenn Sie mehr an Jesus denken, denken Sie an die Auferstehung. Nachdem wir in der Osterzeit der den Tod Jesu gedenken, sprechen wir eher von der Auferstehung. Aber gemeint ist immer dasselbe. Auferweckung von Gott her, er hat ihn aufgeweckt und Auferstehung, er ist selber aufgestanden. Beides gehört zusammen.
Ich weiß, die kurze Frage, die ich mir selber natürlich nicht beantworten kann. Warum ist bei den Protestanten der Karfreitag der größte Feiertag?
Weil natürlich ohne Kreuzestod keine Auferstehung. Das heißt, die Voraussetzung, wenn Sie sich die paulinische Theologie sich anschauen, der hat eine sehr starke Kreuzestheologie. Deshalb hatte auch der Paulus unter den Evangelischen eine viel größere Bedeutung. Für die Evangelische ist der Paulus unser Urvater des Glaubens. Ja, bei uns kommt er auch vor, aber natürlich auch. Das heißt, weil er diese Kreuzestheologie besonders in den Vordergrund. Es ist Auferstehung nur möglich durch den Kreuzestod. Aber natürlich haben die Evangelischen auch die Auferstehung natürlich. Aber der Karfreitag ist für sie als Voraussetzung für den Ostersonntag ein sehr entscheidendes Geschehen. Und dass Jesus das mit sich geschehen ist also wichtig den evangelischen Christen. Uns natürlich auch, weil er hätte sich ja anders auch entscheiden können. Er hat sich ja auch ganz
danke.
Ich würde
vielleicht noch
sagen, es wäre noch glücklicher, wenn du sagen könntest, es hat auch mit Freiheit zu tun, die Predigt des Jesus. Weil ich weiß, bei Paulus lesen wir irgendwo im letzten, nicht irgendwo so den Kolosser, es ist jede abwertende Unterscheidung von Frau und Mann, jede abwertende Unterscheidung zwischen Sklaven und Gebildete, jede abwertende Unterscheidung zwischen ungebildeter Barbar und gebildeter Griechen, darf unter euch nicht sein. Das heißt, man schreibt das zwar nicht den Römer oder den römischen Kaiser vor, das wäre Revolution, das ist dann wirklich politisch. Aber gesellschaftspolitisch hat doch diese Aussagen keine abwertende Unterscheidung zwischen der Unbestimmten und Bestimmten. Das hat gesellschaftspolitisch, das haben wir heute in den Verfassungen Europas. Also insofern ist das schon der Messias auch ein bisschen politisch unter Jesus.
Du hast vollkommen recht, ist übrigens auch ein Theologe, haben Sie schon gehört, wie wir sprechen?
Die ganze Nacht gedickt ist über das
Herz. Also, dass Sie sehen, natürlich durch die innerhalb der Schrift kommt diese Unterscheidung manchmal. Frau, nicht nur vor, auf Jude, Römer, Grieche, alles ist gleich, das ist ein paulinischer Gedanke. Der Paulus ist ja durch die Welt gezogen und hat die Botschaft Jesu allen gebracht. Er hat nicht nur geschaut, also, dass er den Menschen den Juden sagt, sondern er hat Griechen und Heiden eingeladen, kommt zu mir in die Synagoge, denn die Quante nicht getraut haben, in die Synagoge zu gehen, weil es damals verboten war, hat er in der Öffentlichkeit gepredigt, hat er am Areopag zum Beispiel gepredigt, wo alle Menschen waren. Du hast natürlich recht, die Botschaft geht an alle Menschen, egal ob Mann, ob Frau, ob Jude, ob Heide, ob Römer, ob Grieche. Das ist die Universalität des Christentums und das haben wir auch in unserem Namen katholisch. Das heißt Weltumfassung.
Danke dir. Irene. Danke. Irene, du wolltest noch?
Sie haben nur Neugier gemacht, wie kann ich mir den Messias, die Messias-Vorstellung einer Jüdin vorstellen? Eines Juden, im Judentum.
Das ist dann schon merkwürdig, Sie fragen einen Christen, wie sich ein Jude ich kann mir jetzt an manche Juden denken, wie sie sich den Messias vorstellen. Und da denke ich halt an einen Satz unseres früheren Oberrabbiners Karl der Eisenberg, der ja immer, also unüberbietbar gesagt hat, wir Juden warten noch auf den Messias. Ihr Christen glaubt, dass er in Jesus schon gekommen ist. Und da hat er gesagt, am Ende aller Zeiten werde ich, wenn der Messias kommt, ich fragen, bist du das erste Mal da oder wolltest du das? Zitat von der Film.
Ein super Schlusswort. Danke. Ich will mich aber nicht mit falschen Federn schmücken. Ich habe dieses ehrenvolle Amt übernommen von einer Dame, die das Jahrzehnte und vor vielen, vielen Jahrzehnten schon ins Leben gerufen hat. Und ich glaube, das war damals eine echte Pionierleistung. Das war wirklich die Frau Sottriffer. Und ja, man muss das schon sagen. Also es war nicht klein, sondern war immer wieder. Für damals wirklich eine tolle Leistung und viele Jahrzehnte wirklich gestaltet und durchgetragen und sich eingesetzt, dass wir es beibehalten können. Also ich denke, das war wirklich. Ich sage Ihnen allen ein großes Danke fürs Kommen. Ich glaube, es war wieder ein humorvoller Vormittag mit dir. Und für nächste Woche darf ich Sie einladen, Freiheitsraum in mir selbst. Umgang mit destruktiven Gedanken und Haltungen mit dem Herrn Dr. Steinmetz. Ich freue mich, wenn Sie wieder kommen und noch einmal danke.